Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Energiewende-Podcast. Ja, hier bekommt ihr die neuesten Batterieentwicklungen serviert und wenn euch das gefällt, dann drückt doch auf Abonnieren und lasst uns auch gerne einen Kommentar zu unserem heutigen Thema da, nämlich Hybridbatterien. Und geladen dazu haben wir heute den Experten Dr. Joachim Sann. Herzlich willkommen. Hallo Joachim.
Hallo Daniel, freut mich mal wieder hier zu sein.
Ja, du bist leitender forschender Wissenschaftler am Physikalisch-Chemischen Institut der Universität Gießen. Liebes Publikum, es gibt Lithium-Ionen-Batterien, da die Unterkategorien NMC und LFP und es gibt auch Natrium-Ionen-Batterien, Sie kennen das ja aus dem Podcast, die haben unterschiedliche Vorteile und was läge da irgendwie näher, das zu kombinieren, nämlich diese beiden oder drei Zellchemien in einem Pack für ein Elektroauto und diese Vorteile auszunutzen. Und genau das versuchen auch verschiedene Zellhersteller und Autobauer, allen voran CATL, NIO oder ONE. Und darüber wollen wir heute reden. Aber erstmal, Joachim, ganz vorab, denkst du, da zeichnet sich so ein Trend ab oder ist das eher so eine Nischengeschichte, die wir jetzt hier sehen?
Aktuell würde ich das schon eher noch als Nische bezeichnen. Da muss man, gerade wenn man jetzt auf die letzten Ankündigungen schaut, da ist aus meiner Sicht zweimal Nische und einmal potenziell großer Markt, wenn es der Markt annimmt, dabei. Aber es ist gerade ein sehr früher Startzeitpunkt dieser Hybridsysteme.
Ja, bevor wir das jetzt einzeln auseinandernehmen, geh doch vielleicht mal ganz am Anfang so auf die Gründe aus deiner Sicht ein, warum sich überhaupt Unternehmen mit diesen Hybridbatterien beschäftigen.
Die Idee ist eigentlich so ähnlich wie bei einem Hybridverbrenner, wo ich auch versuche, zwei Systeme miteinander zu kombinieren, die beide ihre Vorteile und Nachteile haben. Und in einer idealen Welt kombiniere ich zwei Systeme so miteinander, dass ich nur die Vorteile bekomme. Also bei einem klassischen Verbrennerhybrid wäre das dann, ich habe aus der Batterie den niedrigen CO2-Ausstoß im Normalbetrieb und bekomme die Reichweite aus dem Verbrenner. Und das gleiche Prinzip überträgt man jetzt auf nur Electric Vehicles, indem man verschiedene Zellchemien versucht miteinander zu kombinieren, die jeweils ihre gegenseitigen Nachteile ausgleichen sollen. Diese Nachteile können sein, dass man einen sehr teuren Typ hat, den man unbedingt verwenden möchte, weil der was sehr gut kann, zum Beispiel extrem hohe Leistungen liefern, und das mit einem sehr günstigen Typ kombiniert, weil man die Leistungen eben nicht für alle Fälle immer braucht und dadurch auch eine kleine Hochleistungsbatterie ausreicht. Der Nachteil kann bedeuten, dass man bei tiefen Temperaturen nicht besonders gut geeignet Zellchemien hat und deswegen für tiefe Temperaturen eine separate Zellchemie braucht. Auch sowas kennt man quasi aus der Vergangenheit noch von den ersten Brennstoffzellfahrzeugen, die zwei verschiedene Batterietypen drin hatten, damit die kaltstartfähig waren. Das kann aber auch bedeuten, dass man einen Zelltyp, das ist jetzt quasi das, was aktuell vermarktet werden soll, einen Zelltyp mit einer sehr, sehr hohen Ladeleistung und einen Zelltyp mit einer sehr, sehr hohen Energiedichte miteinander kombiniert, um sozusagen Schnellladefähigkeit und Reichweite zu erzielen. Das ist sozusagen der Reiz, dass man versucht, aus so einer Mischung möglichst nur die Vorteile von zwei verschiedenen Systemen miteinander zu kombinieren. Idealerweise ohne, dass die Kosten explodieren. Das ist eine sehr spannende Frage.
Wie sieht das denn genau aus, so eine Kombination in einem Pack? Also wie ist das aufgebaut? Gibt es dann da irgendwie zwei Module? Eins ist beispielsweise NMC, eins LFP? Oder sind diese Zellen dann wirklich kombiniert in einem Pack zusammen? Wie muss man sich das vorstellen?
Der NIO-Zellpack zum Beispiel, der so ein Hybrid-Pack ist, die haben quasi in den Außenbereichen eine Zellchemie eingeordnet und im Kern quasi eine andere, aber alles in einem Pack. Es gibt möglicherweise Varianten mit verschiedenen Modulen. Das ist nicht so hundertprozentig klar. Wenn man tatsächlich in Richtung große Reichweite geht, möchte man eigentlich am liebsten alle Zellen in einem Pack intelligent angeordnet haben, weil man ansonsten wieder am Pack das verliert, was man mit seinem Hybridkonzept zu gewinnen versucht.
Nehmen wir mal an, wir haben jetzt LFP-NMC-Pack kombiniert. Liegt natürlich nahe, die LFP-Zellen werden so wahrscheinlich für den Alltag gedacht, also für Fahrten zum Büro oder so und so weiter. Und wenn ich jetzt mit der Familie in Urlaub fahren will, nach Italien oder sowas, dann nehme ich die NMC-Zellen. Wie funktioniert das dann? Wie wird dann sozusagen umgeschaltet, umgeswitcht für je nach Anwendung?
Das ist eine sehr spannende Frage, die man ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht konkret beantworten kann, denn dieses also diesen Pack gibt es noch nicht im realen Leben. Es muss auf jeden Fall dann irgendeine Steuerlogge geben, jetzt speziell in diesem Fall, die quasi einen haltbaren Pack zur Verfügung stellt und quasi so eine Art Range Boost, den man bei Bedarf zuschalten kann, der im Normalfall vielleicht einfach nur in so einem Wohlfühlbereich gehalten wird. CATL, die haben extra betont, dass sie eben so ein sehr kompetentes Batteriemanagementsystem haben, was alle diese verschiedenen Parameter für die verschiedenen Zellen steuern kann und das in irgendeiner Form dem Nutzer intelligent zugänglich machen kann. Den Pack, den es schon gibt von NIO, der das kombiniert, jetzt speziell LFP und NMC, da kann man die quasi gar nicht getrennt voneinander ansteuern, sondern da steuert man immer alles an. Da hat man schlicht und ergreifend das Hybrid-Konzept dazu genutzt, um eine ganz bestimmte Kapazität treffen zu können, die mit LFP alleine gerade so nicht erreicht hätte werden können. Und mit NMC hat man es dann eben geschafft. Und außerdem nutzt man da die Tatsache aus, dass das NMC eine andere Spannungskurve hat, wo man aus der Spannung den Ladezustand der Batterie ablesen kann. Und dann sorgen quasi die paar wenigen NMC-Zellen in dem Gesamtpack dafür, dass der Pack insgesamt seine Spannung stärker ändert mit Ladezustand und man kann dann präziser den Ladezustand messen. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Speziell dieses Range-Extender-Konzept, da muss es eigentlich am Ende eine Wahl für den Nutzer geben. So ähnlich wie heute bei einem Benzinhybrid. Ich denke, das ist tatsächlich das anschaulichste Realweltbeispiel, wo man sowas von der Funktion her sehen kann. Da habe ich ja auch die Auswahl, ob ich quasi komplett hybrid fahren möchte, ob ich nur elektrisch fahren möchte, ob ich nur mit dem Verbrenner fahren möchte und die Batterie schonen möchte. So ähnliche Konzepte muss man bei einer Batterie-Hybrid dann auch eigentlich einsetzen.
Jetzt kommt Werbung.
Ihr kennt das aus unserem Podcast. Fast alle großen Batterieinnovationen in letzter Zeit kommen aus China. Und Europa und Deutschland, die scheinen da so ein bisschen den Anschluss zu verpassen. Bei der Batterietechnik, da fehlt es in den meisten Betrieben hierzulande oft an Expertise. Und gutes Personal mit industriellem Batterie-Know-how zu finden, ist derzeit für Unternehmen ziemlich schwierig. Ein Grund? Es gibt einfach zu wenig Industrieerfahrung in Deutschland. Außerdem, das wisst ihr ja, im Internet finden sich zahlreiche Mythen und Falschinformationen zu den Themen Batterien und Elektromobilität, die wir hier im Podcast immer widerlegen.
Ja, und genau dazu gibt es jetzt eine Lernplattform, die ganz strukturiert von A bis Z lehrt, wie Batterien funktionieren und wie sie weiterentwickelt werden und vor allem allgemeinverständlich und anwendungsorientiert die realen Probleme der Industrie anvisiert. Mit Battery Essentials kannst du dir in nur wenigen Stunden fundierte Expertise in Batterietechnik aufbauen, von den fundamentalen chemischen Grundlagen zur Zellentwicklung über die Systemelektronik bis hin zu so Themen wie Recycling. Und das Ganze wird in über 40 Videolektionen mit über 4 Stunden Laufzeit präsentiert. Nach erfolgreichem Abschluss bekommt ihr ein Zertifikat, um eure Karriere in der Branche zu beschleunigen. Battery Essentials wird bereits von über 1400 Privatpersonen, zahlreichen mittelständischen Unternehmen und sogar von Automobilkonzernen genutzt und wurde vom Batteriewissenschaftler und YouTuber Tom Bötticher entwickelt. Tom, schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Ja, und mit dem Code geladen30, da gibt es jetzt nur für 2 Wochen bis zum 6. Juli einen 30%igen Rabatt auf Battery Essentials. Also, wenn ihr die Batteriewende aktiv mitgestalten wollt, dann klickt jetzt auf den Link oder geht auf www.batteryessentials.de. Ja, bei mir sind da noch ziemlich viele Fragezeichen, ehrlich gesagt. Wo siehst du denn so die Nachteile oder zumindest die Herausforderungen bei diesen Kombi-Packs?
Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist tatsächlich die Leistungselektronik. Noch nicht mal unbedingt das Batteriemanagementsystem. Ich habe am Ende diese 2 verschiedenen Packs, die ich nicht gleichmäßig nutze, sondern ich möchte mal den einen nutzen, mal den anderen, mal beide. Ich möchte mal den einen laden, mal den anderen, mal beide. Und ich möchte vielleicht sogar Energie von einem Pack in einen anderen Pack transferieren, ohne dass ich irgendwo an der Ladestation stehe. Und damit brauche ich eine Leistungselektronik, die mit diesen verschiedenen Spannungsniveaus klarkommt und trotzdem immer meine Leistung zum Fahren bereitstellt. Ich brauche eine Leistungselektronik, die in der Lage ist, die Spannung aus dem einen Pack in die Spannung des anderen Packs umzuwandeln. Aber jede Umwandlung ist natürlich mit Effizienzverlust verknüpft. Das ist natürlich dann ein großer Unterschied, ob man das wirklich nur gelegentlich benutzt und hart umschaltet. Also auch sowas wäre ja vorstellbar, dass man wirklich quasi auf der Langstrecke dann mit dem einen Pack im Wesentlichen nur fährt und wenn das leer ist, schaltet man um aufs andere, dann hat man nicht so viele Effizienzverluste, weil es nur ein Umschalten ist. Aber wenn man das wirklich miteinander kombiniert und dann auch noch hin und her lädt, Gesamteffizienz von dem System wird ein sehr spannender Punkt sein.
Also Zellen mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften, die arbeiten natürlich auch mit unterschiedlichen Temperaturen. Das haben wir im Podcast auch schon öfter besprochen. Und da stellte ich es mir auch herausfordernd vor, ein Wärmemanagementsystem hinzubekommen, zu entwickeln, das dann eben Überhitzung oder Ineffizienz verhindert.
Man hat zumindest mal den Vorteil, dass es gemeinsame Temperaturfenster gibt. Wenn ich so ein Ladeszenario habe, könnte ich eine gemeinsame Temperatur finden. Aber generell gilt tatsächlich, dass speziell beim Laden das NMC eine relativ hohe Starttemperatur braucht, tendenziell eine höhere Temperatur als das LFP und am Ende nicht so eine hohe Maximaltemperatur. Beim NMC muss ich mir also insgesamt ein bisschen mehr Gedanken um die Temperatur machen. Es gibt einerseits LFP, das braucht grundsätzlich eine etwas höhere Temperatur. Es gibt neuerdings aber auch LFP, das funktioniert großartig bei minus 10 Grad. In jedem Fall scheint LFP aber eine höhere maximale Grenztemperatur zu haben. Speziell bei sehr tiefen Temperaturen Leistung abrufen, das ist so ein Punkt, was NMC besser kann als LFP. Aber da kommt dann ja auch wieder Natriumionen ins Spiel, was das potenziell noch ein bisschen besser kann. Und man hat beim Thermalmanagement da jetzt ein paar Optionen. Das, was man gesehen hat bei solchen Multizonen-Tellpacks, ist, dass jede Zone sein eigenes Batterietemperierungssystem bekommt. Die haben dann einen eigenen Kühlkreislauf, die kann ich dann einigermaßen unabhängig voneinander kühlen oder heizen. Da brauche ich dann halt eine entsprechend intelligente Steuerung. Und was mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig klar ist, ob ich auch verschiedene Temperaturzonen im Kühlmittel oder im Heizmittel zur Verfügung stellen muss, ob ich da auf einmal zwei Temperaturen in einem Fahrzeug brauche oder ob ich das immer noch mit einer regeln kann. Aber dass da sehr viel möglich ist, das sieht man seit vielen Jahren bei Tesla mit ihrem Super Manifold, wo die sehr viele Temperaturbereiche sehr intelligent miteinander kombinieren können. Also möglich ist sowas und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere Hersteller sowas mittlerweile auch können. Ein spannender Bereich ist noch, ob man das im Pack-Design nutzen kann. Das ist das, was angeblich NIO getan hat bei seinem Hybrid-Pack. Die hatten tatsächlich LFP-Batterien, die temperaturanfälliger waren. Deswegen haben die NCM-Zellen außen im Pack platziert, dass quasi die NCM-Zellen stärker der äußeren Temperatur ausgesetzt waren und quasi das LFP-Pack in der Mitte so ein bisschen warm gehalten haben und auf Wohlfühltemperatur. Das könnte man sich genauso vorstellen mit Natrium und LFP und macht es sich dann vielleicht auch ein bisschen leichter, den gesamten Pack insgesamt auf eine Wohlfühltemperatur zu bekommen, mit einem Temperaturgradienten, der halt kälter wird, hin zu den Zellen, die das besser abkönnen. Man gibt aus meiner Sicht mit so einem Multizellkonzept den Ingenieuren ziemlich viele neue Parameter, mit denen sie spielen können.
Ja, dann fällt noch die Lebensdauer auch wahrscheinlich ins Gewicht. Da haben wir auch ziemlich unterschiedliche Lebenszyklen, so von je nach Zellchemie. Wie kann man das in den Griff bekommen aus deiner Sicht?
Also da würde ich davon ausgehen, dass ein Hersteller sich ein typisches Nutzungsszenario für so ein Fahrzeug überlegt und dann seine entsprechenden Zellen so optimiert, dass die Zelle, die sehr häufig genutzt wird, eine lange Lebensdauer hat und die anderen eher kürzere Lebensdauer. Da hat man dann ja auch mehr Möglichkeiten. Also wenn man jetzt von so einem Range Extender Pack spricht, der wirklich einfach nur eine extrem hohe Energiedichte hat, aber dafür wirklich nur auf der Langstrecke genutzt wird, den kann ich dann vielleicht auch auf 500 Zyklen auslegen, was im Automotive-Bereich normalerweise nicht ausreichend ist. Aber vielleicht ist es das für so ein Range-Extender-Pack. Und dafür kann ich eine Zellchemie einsetzen, die eben eine sehr viel höhere Energiedichte ermöglicht. Wie man das am Ende tatsächlich dann im Auto ausbalanciert, ist eine extrem gute Frage. Der Trend ist aber ganz klar, wenn man so zwei Zellchemien miteinander kombiniert, hat man immer eine Zellchemie mit einer möglichst langen Lebensdauer. Und das ist dann die Daily-Use-Zellchemie, die viele Zyklen macht. Und die zweite Zellchemie für Spezialanwendungen, das ist dann tendenziell die man kennt als eine Zellchemie, die eher weniger Zyklen schafft. Aber wie viel ist quasi nicht spezifiziert. Man kann sich schon so Szenarien vorstellen, dass wenn man sich zum Beispiel so ein Fahrzeug mit so einer Range-Extender-Batterie zulegt und die wirklich jeden Tag auf Langstrecke fährt, dann könnte es sein, dass so ein Pack dann auch schneller kaputt geht. Aber CATL, die das hier speziell diese sehr komplexen Systeme vorgestellt haben mit vielen Optionen, also durch schlechte Haltbarkeit sind die insbesondere noch nicht aufgefallen bei ihren Zellpacks. Die würden sich dann, glaube ich, schon entsprechende Gedanken machen.
Dann sprechen wir mal über die Kosten. Da liegt es ja ziemlich nah, dass man LFP- oder Natrium-Ionen-Batterien zum Beispiel mit NMC kombiniert und dann diese Vorteile von NMC hat, aber gleichzeitig die Kosten für das Pack senkt. Wenn man sich das aber ein bisschen genauer anguckt und zugehört hat, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich wir brauchen mehr Leistungselektronik, auch eine leistungsstärkere Leistungselektronik, die das alles irgendwie steuert. Wir brauchen natürlich auch mehr unterschiedliche Chemikalien und Rohstoffe, das heißt unterschiedliche Lieferketten kommen dann da zum Tragen und so weiter. Wahrscheinlich auch unterschiedliche Materialeinsätze nochmal im Vergleich zu einem Standard-Pack, was man so hat. Dann hat man doch wahrscheinlich eher das Gegenteil erreicht und tatsächlich viel höhere Kosten, oder? Wie siehst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. Da ist mir persönlich die Skalierung noch nicht klar bei so einem etwas komplexeren System, weil ja, das ist etwas komplexer. Die Frage ist, ist es so sehr viel mehr komplexer? Wenn man solche Zellchemien miteinander kombiniert, dann müssen die Unterschiede zwischen den beiden Zellchemien, wegen derer man sie kombiniert, groß sein. Also, wenn ich auf die Kapazitäten gehe, dann sollte der Hochkapazitätspack mal mindestens die doppelte Kapazität pro Volumen haben wie der Niedrigkapazitätspack, damit ich da überhaupt was gewinnen kann. Und so ähnlich ist das auch bei den Kosten. Wenn ich so einen Punkt zum Beispiel habe, dass ich einen Niedrigenergie-Pack habe, der meinetwegen 100 Kilowattstunden große Batterie ermöglicht, und ich kombiniere den jetzt mit einem Hochkapazitätspack, der theoretisch als vollständiger Pack 200 Kilowattstunden ermöglicht, der kostet aber fünfmal so viel, dann kann ich jetzt natürlich solche Abstufungen machen. Da könnte ich jetzt ein Pack machen zum Einstiegspreis, mit den 100 Kilowattstunden, dann könnte ich ein 140 Kilowattstunden oder 150 Kilowattstunden Pack machen, indem ich irgendwie den kleineren, den größeren miteinander kombiniere und liegt dann preislich irgendwo dazwischen. Und am Ende habe ich vielleicht auch noch den reinen Hochenergie-Pack für einen sehr hohen Preis. Es gibt immer Kunden, die im Zweifelsfalle auch einen erheblichen Premiumpreis bezahlen würden für eine deutliche Performance-Steigerung bei Reichweite etc. Und diese Möglichkeit hätte man dann möglicherweise in einem Maße, wie sie ein einziger Pack aus einer Zellchemie nicht ermöglicht. Entscheidender Hebel ist aus meiner Sicht wirklich der jeweilige Unterschied in dem Parameter, wegen dem man kombiniert. Also sei das Temperaturfähigkeit, Laderate, Kapazität, Preis, vielleicht auch 2, 3, 4 von diesen Parametern, aber die müssen deutlich unterschiedlich sein. Und dann hat man einen Hebel, mit so einem Hybridpark möglicherweise was zu gewinnen.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal, bist du auf NIO zu sprechen gekommen. Die haben vor ein paar Jahren schon mit CATL zusammengearbeitet und haben auch so eine Kombination aus LFP und NMC eingesetzt. Das existiert mittlerweile nicht mehr, aber vielleicht haben die ja so ein paar Erfahrungen irgendwie kundgetan.
Also das ist, zumindest meines Wissens, ist das der erste Pack gewesen, der tatsächlich in der realen Welt angekommen ist mit so einem Hybridsystem. Diesen Pack haben sie bis vor 2 oder 3 Jahren gebaut, also der kam schon raus, ich glaube 2000, haben den aber mittlerweile ersetzt durch einen vollständigen LFP-Pack, und da wird sicherlich hinzugekommen sein, eben alle diese Aspekte. Erstens, LFP erzielt eine höhere Energiedichte, das heißt, sie haben sie 75 Kilowattstunden mit LFP geschafft. Zweitens, das LFP erzielt höhere Laderaten, sie brauchen also das NMC nicht mehr, um da auszuhelfen. Drittens, das LFP ist mittlerweile deutlich flexibler, was die Temperaturanforderungen angeht. Auch da brauchen sie das NMC nicht mehr, und schließlich die Elektroniken sind so gut geworden, dass man auch bei einem LFP-Pack präzise den State of Charge bestimmen kann. Da war das Hybrid-Konzept der Enabler, um überhaupt diese Zellgröße in den Markt zu bringen, ist dann aber quasi von der Entwicklung eingeholt worden und mittlerweile durch einen reinen LFP-Pack ersetzt worden. Und wenn man da so nachliest, scheint das auch deutlich günstiger jetzt zu sein. Und nicht nur, weil sie eben aufs NMC verzichten, sondern auch, weil die Komplexität des Packs einfach weniger ist.
Dann schauen wir uns doch mal die ganz aktuellen Entwicklungen von CATL an. Das sind ja eine Reihe von Entwicklungen. Hier wollen wir mal über die drei sprechen, und zwar die Dual-Power-Batterie, so wie CATL sie angekündigt hat. Die soll in drei verschiedenen Kombinationen erhältlich sein. Die Natrium-LFP-Dual-Power-Batterie, die verbindet diese Nextra, diese Natrium-Ionen-Batterie, mit einer LFP-Batterie, die eine selbstbildende Anode hat. Dann haben wir noch eine LFP-LFP-Variante. Da haben wir einmal die schnellladende Shenxing-Batterie und auch wieder diese LFP-Batterie mit selbstbildender Anode. Und dann haben wir zum Schluss noch ein NMC-LFP-Pack. Ja, welche Kombination denkst du, ist denn da am sinnvollsten? Was überzeugt dich am meisten?
Also am meisten überzeugt mich dieser reine LFP-Pack mit dem 1,3 Megawatt Ladeleistung. Aber wenn wir jetzt mal nur auf die hybriden Packs gucken, was sie erstmal vorgestellt haben, ist eine Elektronik für ein Battery Pack, die angeblich bis zu, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das gesagt haben, aber mindestens gezeigt haben, sie bis zu 5 verschiedene Zonen an Zellen kombinieren kann, also die sehr flexibel ist. Das deutet für mich auch darauf hin, dass da nicht irgendwie multiple BMS arbeiten, sondern dass es ein BMS gibt, was mit allen Zellchemien klarkommt. Und die Use Cases, die sie dann vorstellen, sind nach meiner Wahrnehmung vor allem Beispiele, in denen sie zeigen, in welche Richtung man optimieren kann. Zum Beispiel, sie nehmen ihre superschnell ladende LFP-Batterie mit 12C und kombinieren sie mit der LFP-Batterie mit der Self-Forming Anode, die dann eine entsprechend hohe Kapazität hat. Nicht die höchste Kapazität, weil es ist immer noch LFP, aber eine hohe Kapazität. Damit können sie die Kapazität von LFP deutlich nach oben schieben, opfern dabei ein bisschen Laderate, wahrscheinlich auch ein bisschen Temperaturfähigkeit. Aber das Gesamtsystem ist immer noch ein LFP-basiertes System. Das heißt, sie haben immer noch keine teure Zellchemie da drin. Das ist also ein Pack, der ganz klar zeigt, dass man mit diesem hybriden Konzept eine sehr billige Zellchemie zu deutlich höheren Kapazitäten pushen kann, indem man eben diese Kombination ausnutzt. Wenn sie das Ganze mit NCM machen, dann zeigen sie eher, dass man das auch mit einer teuren Zellchemie machen kann, auch mit einer Self-Forming Anode, zu noch höheren Kapazitäten kommt, aber entsprechend dann auch zu teureren Batterien. Und sie haben dann eigentlich immer ihre superschnell ladende LFP-Batterie als Schnellladepuffer quasi in der Hinterhand. Und da haben sie ja relativ viel Potenzial zu spielen. Die kann 1,3 Megawatt, wenn man sich typische Ladeinfrastruktur anschaut, dann würde auch eine Batterie, die nur ein Drittel der Größe hat, immer noch eine 400-kW-Säule auslasten können. Oder man nimmt eben Natrium für die Tieftemperatur-Ladefähigkeit und Startfähigkeit. Es ist ja immer ein Kompromiss dabei. Also jede Hybridbatterie einer schnell ladenden Hybridzelle, die ich mit einer Hochenergiezelle kombiniere, hat zwar eine höhere Kapazität, lädt aber wieder langsamer. Möchte ich diesen Kompromiss haben? Das Spannende ist bei CATL, dass sie im Prinzip gesagt haben, wir haben ein BMS oder eine Ladeelektronik dafür, eine Ansteuerelektronik, eine Leistungselektronik, die innerhalb eines Packs alle unsere Zellchemien miteinander kombinieren kann. Das heißt, was auch immer ihr bei uns kaufen könnt an Zellchemie, könnt ihr auch kombiniert in einem Pack haben, wenn euch die speziellen Eigenschaften von mehr als einer Zellchemie wichtig sind in eurer Anwendung. Da ist mir ehrlich gesagt momentan nicht sicher, ob das wirklich ein relevanter Use Case am Ende ist für sehr viele Fahrzeuge oder ob das eher für Spezialanwendungen interessant ist.
Machen wir es nochmal konkret. Sie haben ja da ja noch angekündigt, das soll noch für LKW, Busse, Flugzeuge, Schiffe, auch industrielle Anwendungen irgendwie genutzt werden. Wo siehst du denn wirklich dieses Potenzial? Bei welchen Anwendungen?
Bei den schweren Geräten, da hat man heute schon das Problem, wenn man einen Batteriepack hätte, der bei Tieftemperatur nicht gut funktioniert. Dann braucht man relativ lange, um so einen großen Pack auf Temperatur zu bringen und auch einiges an Leistung dafür. Und da hat es sicherlich seinen Charme, wenn man da mindestens eine moderat große Natrium-Ionen-Batterie mit kombinieren kann, sodass man einfach in ein kaltes Fahrzeug einsteigen kann und kann loslegen. Und das funktioniert. Und im Zweifelsfalle auch, man fährt an eine Ladesäule ran, schließt das an. Am Anfang lädt man vielleicht erstmal nur die Natrium-Ionen-Zelle, aber man lädt sofort los. Den Punkt sehe ich relativ unmittelbar, weil man dann eben nicht logistisch dafür sorgen muss, dass man seine Zellen immer temperiert hat, wie das heute oft gemacht wird. Also in kalten Regionen, wenn ich da mit batterieelektrischen Fahrzeugen fahre, dann brauchen die eigentlich einen Stromanschluss an der Stelle, wo sie parken, damit ich die irgendwie auf Temperatur halten kann. Für extreme Reichweiten könnte ich mir das auch vorstellen. Also ich bin ja auch fleißiger Zuschauer beim Elektro-Trucker. Und wenn man dem so zuschaut, dann sieht man, dass eigentlich er mit seiner Batteriegröße fast immer hinkommt. Aber dann gibt es eben die Sonderfälle. Dann gibt es halt immer mal so alle 2 bis 4 Wochen dann doch irgendwie den einen Transport. Da wäre es vielleicht dann praktisch, wenn man mehr Kapazität hätte. Oder vielleicht den Einsatz, wo dann der LKW doch mal mit 2 Fahrern fährt und irgendwie weiterkommen muss. Da könnte ich mir solche Lösungen vorstellen. Beim Preis wird man da wahrscheinlich eher nicht in Richtung Hochpreis gehen, weil in der quasi Professional Heavy Vehicle in diesem Bereich, da wird wahrscheinlich immer der Preis gewinnen, wenn das dann nicht extrem große Unterschiede ist, da sehe ich das eigentlich eher weniger. Also da wird es eher so um diese Temperaturanforderungen oder mehr Reichweite, wenn auch nicht bis in die extremen Szenarien gehen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über LFP und diese selbstbildende Anode gesprochen. Erklär das bitte nochmal. Was ist denn eine selbstbildende Anode?
Das ist eigentlich ein unglaublich spannendes Konzept und das ist fast so ein bisschen untergegangen in dieser letzten CATL-Präsentation. Denn eine selbstbildende Anode, die wird teilweise auch als anodenfreie Zelle bezeichnet. Das ist eigentlich ein Zellkonzept, was man insbesondere bei Feststoffbatterien versucht umzusetzen. Indem man nämlich eigentlich in einem entladenen Zustand keine Anode mehr hat. Im entladenen Zustand sollte sich das komplette Lithium oder Natrium in der Kathode befinden. Und auf der anderen Seite hat man quasi nur einen Stromableiter direkt im Kontakt mit dem Elektrolyten. Und erst beim Ladevorgang fängt man an, diese entsprechende Anode zu bilden. Und die besteht dann wirklich nur aus Lithiummetall oder Natriummetall. Damit muss ich keinen Kohlenstoff mit rumschleppen, Silizium etc. Und ich spare mir eben das komplette Gewicht und Volumen dieses eigentlichen sonst Anodenmaterials, in das ich Lithium und Natrium einbaue. Und ich gewinne auch noch ein bisschen Spannung. Also dadurch, dass ich zum Element direkt gehe, dann ist die Gesamtzellspannung noch ein bisschen höher als bei einer Kohlenstoff- oder einer Siliziumanode. Und bisher gibt es eigentlich da noch keine so richtigen Anwendungen mit flüssigen Zellen. Es ist quasi immer nur eine Feststoff- oder zumindest eine quasi feste Polymerbatterie. Man weiß dann nicht genau, was CATL da einsetzt. In der Präsentation klingt es so, als seien das flüssige Zellen, die mit einer Cell-Forming Anode arbeiten und dann quasi Lithium oder Natriummetall abscheiden. An diesem Lithium- oder Natrium-Metall-Anodenkonzept mit flüssigen Elektrolyten sind sehr viele Firmen in der Vergangenheit gescheitert. Und es ist sehr spannend, dass CATL sowas jetzt vorstellt. Mir ist momentan noch unklar, was da genau für eine Elektrolytchemie dahinter steckt. Möglicherweise ist auch das der Grund für Hybrid, dass sie wissen, sie haben diese extrem energiedichten Zellen mit Natrium-Metall-Anoden im geladenen Zustand, möchten die aber quasi schonen und nur für gewisse Einsätze vorbereiten und so die Lebensdauer vergrößern, indem sie sie eben mit was anderem kombinieren. Denn was quasi immer ein großes Problem ist, ist das Metall im Kontakt mit dem Elektrolyten, dann läuft eine Reaktion. Im Prinzip könnte man diese Zellen im komplett entladenen Zustand lagern, dann haben die kein Lithium- oder Natriummetall und dann sollten die eigentlich auch überhaupt nicht altern. In der Theorie. Ich habe so eine Zelle noch nie in den Händen gehabt. Ich wäre unglaublich daran interessiert, so eine Zelle mal in die Finger zu bekommen, weil das eröffnet sehr spannende Möglichkeiten.
Ja, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir das natürlich hier in diesem Podcast dann auch mit dir wieder berichten. Die werben ja mit der Ladeleistung auch in diesem Fall. Vielleicht kannst du uns da mal so eine Rechnung aufmachen. Wenn wir jetzt mal so ein LFP-NMC-Pack haben, vielleicht 50-50 Verteilung, wie würde das aussehen? Wie würde sich das niederschlagen in der Ladeleistung?
Es ist gar nicht so trivial, aber wir können es erstmal einfach machen mit C-Raten rechnen. C-Raten ist ja das, was CATL normalerweise auch angibt. Und eine C-Rate im CATL-Sprech bedeutet die maximale Peak-Ladeleistung zu irgendeinem Zeitpunkt bezogen auf die Zellkapazität. Wenn die also eine C-Rate von 12C angeben bei einem 100-Kilowattstunden-Pack, dann sind das 1,2 Megawatt. Irgendwann. Sie sagen nicht, wie lange der das hält und wie der ganze Rest des Verlaufs ist. Für Ihren LFP-Pack mit der höchsten Ladefähigkeit geben Sie diese 12C an. Der hat dann sogar so in Richtung 1,3 Megawatt geladen. Und für Ihren Hochenergie-Pack geben Sie an, dass der mit 4C laden kann. Dieser Hochenergie-Pack scheint ungefähr die doppelte Energiedichte zu haben. Und jetzt fange ich an und kombiniere die miteinander. Jetzt kann ich zum Beispiel für jede Zellchemie nur das halbe Volumen nehmen. Dann habe ich 50 Kilowattstunden von meinem schnellladenden Material und 100 Kilowattstunden von meinem Hochenergiematerial. Der ganze Pack hat jetzt genau die Mitte, 150 Kilowattstunden. Und bei der Laderate liefert mir mein schnellladender Pack 600 kW und der Hochenergie-Pack liefert mir 400 kW, habe ich in Summe immer noch 1 Megawatt. Was CATL an der Stelle nicht sagt, ist, wie die Ladekurven ausschauen. Also würde mich gerade bei dieser Self-Forming Anode-Zelle extrem interessieren, denn diese Shenzing-Batterie, die so extrem schnell lädt, die hat einen wahnsinnig hohen Ladepeak, so um die 10-20% rum. Die hat dann noch irgendwie 800 kW und dann 600 kW und die Ladekurve insgesamt hat schon einen ziemlichen Peak am Anfang und geht dann runter und wird dann weniger. Bei einer Self-Forming Anode habe ich normalerweise dieses Problem, was mich bei einer klassischen Anode limitiert, nämlich Lithium-Metall-Abscheidung nicht. Denn das ist ja das Prinzip meiner Anode. Ich scheide ja immer Lithium-Metall ab. Es gibt also eigentlich bei so einer selbstformenden Anode keinen Grund, warum ich bei 20% auf einmal diesen krassen Schritt nach unten machen müsste, wenn die Anode limitiert. Es könnte also sein, dass diese Zelle bei 4C lädt und dann stabiler lädt und dann ist die Kombination wieder ein anderes Spiel. Und jetzt kann ich natürlich anfangen und kann die Grenze verschieben und kann 25-75 machen. Dann bin ich halt bei 170 oder 180 Kilowattstunden Pack und habe im Peak noch 900 kW oder ich gehe in die andere Richtung, dann bin ich noch bei etwas über 1 Megawatt. Aber man sieht schon, dieses Schnellladeargument von dem Schnellladepack ist gar nicht so ein hartes Argument, weil der langsam Ladepack mit der hohen Energie eigentlich fast genauso schnell lädt. Es scheint mir dann eher darauf abzuheben, dass der Schnellladepack, auch wenn man ihn nur quasi alleine in halber Größe benutzt, immer noch passabel schnell lädt, weil die Hälfte von 1,2 Megawatt sind immer noch 600 kW, das ist extrem viel, und damit im Alltag ausreicht und ich den anderen gar nicht benutzen muss. Das ist, glaube ich, eher so der Punkt, dass ich den einfach liegen lassen kann und brauche ihn nicht.
Dann springen wir mal zu dem US-Startup One. Die verbinden nämlich eine LFP-Zelle mit einer hochenergetischen Lithium-Mangan-Zelle. Ja, welche Anwendungsfälle wollen die denn damit abdecken mit diesen beiden Zellchemien? Was sind da die Vorteile von dieser Kombination im Pack?
Das ist eigentlich ein extrem ähnliches Konzept wie bei CATL, der schnellladende LFP-Pack mit dem anodenfreien LFP-Pack, dass man eben eine Batteriechemie hat, in dem Falle ist das Lithium-Mangan basiert, was das dann auch heißt, was eine extrem hohe Energiedichte hat. Aber wahrscheinlich eine nicht so gute Lebensdauer, kombiniert mit einem Lithium-Eisenphosphat-Pack, der eine sehr, sehr hohe Lebensdauer hat und für den Alltag ausreicht. Und auch da ist die Idee, dass man im Alltag mit dem LFP-Pack quasi ausschließlich fährt und die extrem hohe Lebensdauer ausnutzt, denn so ein typischer LFP-Pack hat Lebensdauern, die weit jenseits von PKW-Lebensdauern liegen. Wenn ich den jetzt also kleiner designe, sodass der häufiger geladen werden muss, dann liegt die Lebensdauer immer noch jenseits von der PKW-Lebensdauer. Und der zweite Pack ist ein reiner Range Extender Pack, damit ich eben Reichweiten von, sie haben das demonstriert, tatsächlich an die 1000 Kilometer erreichen kann. Die haben das in verschiedene Prototypfahrzeuge schon eingebaut. Die hatten das in einem Tesla drin und in einem BMW iX, glaube ich. Also haben quasi bereits verfügbare Elektrofahrzeuge genommen, haben die umgebaut, ihren eigenen Pack reingebaut und gezeigt, dass sie damit diese extrem hohen Reichweiten erzielen können. Mit diesem Hybridansatz umgehen sie aus meiner Sicht in erster Linie das Problem, dass ihre Packs eigentlich nicht genug Lebensdauer haben, um tatsächlich schon in einem Auto zu funktionieren.
Ja, jetzt geben sie auch an, dass diese spezielle Chemie, dieser Hybrid-Pack, da nochmal den Lithiumverbrauch um 20%, den Graphitverbrauch um sogar 60% und den Einsatz von Nickel und Kobalt auch nochmal verringern soll. Ist das realistisch? Also passt das irgendwie zusammen? Und vielleicht kannst du auch noch mal was zum Mangan sagen. Da haben wir in diesem Podcast leider bisher viel zu wenig drüber gesprochen. Ist das auch eher kritisch zu sehen, so wie Kobalt, oder sieht das da ganz anders aus?
Das Mangan ist eins dieser Elemente, das eigentlich nicht sonderlich kritisch ist, es sei denn, man fängt an, es in großen Mengen abzubauen, dann wird es schon kritisch und gar nicht mal unbedingt von der Verfügbarkeit, sondern durchaus auch vom Ort der Verfügbarkeit. Also es gibt sehr große Manganvorkommen, solchen Manganknollen auf dem Meeresgrund und da streiten sich die Geister, ob das etwas ist, wo man unbedingt mal ran sollte und das in großer Menge abbauen sollte oder ob das eigentlich ein komplettes Desaster ist, wenn man damit auch nur anfängt. Also deswegen, es ist so ein auch für mich schwierig zu bewertendes Element, weil es wirklich sowas sein könnte, das bis zu einem gewissen Grad komplett unkritisch ist und dann verschiedene Kritikalitätsprobleme offenbart und man dann quasi entweder wird es teuer oder es wird umweltschädlich und das ist mir selbst ehrlich gesagt so ein bisschen unklar. Es ist aber ganz klar diese Kategorie Element momentan unkritisch, wenn man moderat den Verbrauch steigert, auch noch. Wenn der Bedarf höher wird, hat man da ein potenzielles Problem. Ist auf diesen Kritikalitätskarten dann typischerweise so orange eingefärbt, nicht grün. So Lithium-Mangan-Zellen sind eigentlich auch schon lange bekannt. Die sind eigentlich auch als relativ stabil bekannt, haben aber ein etwas stärkeres Kapazitätsfading. Die hohe Kapazität scheint hier aber möglicherweise auch wieder aus so einem Anode-Free-Konzept zu kommen, also oder aus einem Self-Forming-Anode-Konzept, wenn man das bei One liest. Da kommt dann auch die Einsparung des Graphits her, also 60% Graphiteinsparnis, weil man halt keinen Graphit mehr einsetzt. Die Lithium-Ersparnis, das ist dann auf die Kilowattstunde gerechnet. Also der gesamte Pack hat dann natürlich schon mehr. Die Frage bei den 20% Einsparung, da ist mir nicht hundertprozentig klar, gegen was sie es vergleichen. Aber ja, es ist ein realistischer Ansatz. Und wenn man diese Zellen eben in einen Bereich einer Batterie packt, die nicht so viele Zyklen überleben muss, hat man damit die Hauptschwäche des Lithium-Manganoxids umgangen. Und dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, weil das dann, je nachdem, wie man die Kritikalität einschätzt, vielleicht auch ein günstiges Zellkonzept sein kann.
Ja, Joachim, herzlichen Dank mal wieder für deine sehr kompetenten Einschätzungen. Liebes Publikum, schreiben Sie uns erstmal in die Kommentare, was halten Sie von diesen Hybridbatterien, von diesen Packs, diesen Kombinationen? Das würde uns sehr interessieren und vor allem auch, welche Kombinationen erachten Sie da als besonders zielführend und sinnvoll? Ansonsten sehen und hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.